ARD.
Das MDR Klassikgespräch mit Grit Schulze.
Ich würde doch sagen, die große Mehrheit der Filmmusik brauche ich ehrlich gesagt nicht im Konzertsaal. Eine traurige Musik wird überall als traurig wahrgenommen. Irgendwann kommt dieser Moment, wo man anfängt zu schreiben, weil eine bestimmte Marke erreicht ist. Ab dem Moment muss man nur noch in die richtige Richtung segeln.
Dann sage ich herzlich willkommen dem Film-Konzert-Komponisten und Musiker Lorenz Dangl.
Hallo.
Sie sind ja quasi auf dem Weg zur Verleihung des Deutschen Filmpreises. Und für Sie ist es vielleicht eine Routine. Sie haben schon einige Preise gewonnen. Was ist denn noch besonders heute Abend?
Also zum einen glaube ich, dass es nie wirklich Routine wird. Das ist jedes Mal wieder erstmal eine Ehre und dann auch eine Aufregung. Und bei diesem Projekt ist tatsächlich besonders die Arbeit, die ich dort zu tun hatte, weil es eben nicht eine ganz klassische Filmmusik ist, sondern eigentlich meine beiden Bereiche verbindet. Das ist eine Auftragskomposition innerhalb eines Films. Das macht dieses Projekt sehr besonders und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dafür auch ausgezeichnet werde.
Der Film läuft zurzeit in den Kinos, Sterben von Matthias Glasner. Und wie Sie gesagt haben, die Musik ist ja in doppelter Weise diesmal der Protagonist. Zum einen untermalt den Film und Sie sind, wie Sie gerade sagten, der Ghostwriter für den Darsteller des Komponisten im Film. Es sind ja zwei unterschiedliche Ansätze. Haben Sie auch anders dann komponiert?
Also ich glaube, der Fokus lag tatsächlich auf dem klassischen Werk, das in diesem Film vorkommt. Also es ging wirklich darum, ein Stück zu schreiben, das diese Figur des Bernard Rinder in dem Film, dem Komponisten, ein Stück zu schreiben, das dieser Komponist eben schreiben würde. Und das kommt ja im Film auch vor. Der hat so, zweifelt sehr an sich und seinem Werk und schreibt immer verschiedene Fassungen. Und diesen Prozess habe ich versucht nachzubilden. Dass dann die Musik in bestimmten Szenen auch eine dramaturgische Aufgabe übernimmt, war eigentlich so ein bisschen der zweite Schritt. Aber natürlich haben wir uns darüber auch ausgetauscht, der Regisseur und ich. Wir brauchten in bestimmten Szenen eine bestimmte Stimmung. Und dann habe ich versucht, eben diese zwei Aufgabenstellungen in der Musik zu vereinen.
In welcher Verfassung muss man sein, um sich daran zu setzen? Gibt es überhaupt für Sie bestimmte Momente, wo Sie kreativer sind?
Gute Frage. Ich glaube, es ist eigentlich bei jedem Projekt so, dass man sich ja erstmal auffüllt mit Informationen und auch mit Ideen und in diesem Fall dann natürlich, weil ich es ja nicht ganz alleine entscheide, sondern es ist wirklich ein Dialog mit dem Regisseur, aber eben gar nicht über Töne oder Melodien, sondern vielmehr über die Figur zum Beispiel in dem Fall. Also wir haben sehr viel gesprochen über diese Figur des Bernard Rinder. Was ist das für ein Mensch? Was hat der für Schwierigkeiten? Und dann taucht man so ein und ist fast wie so ein Schwangerschaftsprozess. Also man taucht dann in diesen Prozess ein und irgendwann kommt dann so dieser Moment, wo man anfängt zu schreiben, weil eine bestimmte Marke erreicht ist. Und ab dem Moment muss man dann sozusagen nur noch in die richtige Richtung segeln.
Jeder nimmt ja Musik, egal ob Filmmusik oder Konzertmusik, anders wahr, auch von den Gefühlen anders war. Kann man überhaupt mit Filmmusik Gefühle lenken und die Zuschauer in bestimmte emotionale Richtungen führen?
Davon würde ich grundsätzlich schon ausgehen. Ich glaube, es gibt, wie soll man das beschreiben? Es gibt natürlich regional gesehen vielleicht unterschiedliche Reaktionen auf bestimmte Musiken, aber es ist doch erstaunlich, wie universell Musik wirkt in bestimmten Formen. Also eine traurige Musik wird eigentlich überall als traurig wahrgenommen. Natürlich gibt es immer verschiedene Möglichkeiten, sowas auszudrücken und manche Leute reagieren dann auf Musiken stärker. Das erlebe ich auch eigentlich jedes Mal bei Filmmusiken, die ich schreibe, dass manche Menschen da sich sehr abgeholt fühlen und andere vielleicht gar nicht so stark darauf reagieren, aber ich würde schon sagen, dass es einen Kanon gibt, an dem man sich bedienen kann, um Menschen emotional über die Musik zu erreichen.
Sie sind einer der erfolgreichsten deutschen Filmkomponisten und Sie haben jetzt zum dritten Mal mit Matthias Glasner zusammengearbeitet. Gibt es Kriterien, nach denen Sie Filme auswählen? Kann man das überhaupt als Filmkomponist? Hat man überhaupt die Möglichkeit?
Also man hat natürlich immer die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ob man wirtschaftlich gesehen die Möglichkeit hat, ist vielleicht eine andere Frage. Aber bei mir spielt es schon eine sehr große Rolle. Also normalerweise bekommt man Drehbücher geschickt. Und also das ist sozusagen weit vor dem Film oder beziehungsweise bevor der Film gedreht wird. Und diese Drehbücher liest man und unterhält sich mit der Regisseurin oder dem Regisseur über den Stoff und versucht ein bisschen zu begreifen, welche Rolle die Musik spielen könnte. Ich bin ein sehr großer Freund davon, die Rolle der Musik jedes Mal neu zu hinterfragen und auch zu fragen, ob es überhaupt Musik braucht, weil ich mich dagegen wehre, Musik immer als so ein obligatorisches Mittel einzusetzen und überall drunter zu legen, sondern ich glaube, Musik im Film wird dann interessant, wenn man es wirklich als Stilmittel einsetzt und sich auch jeden Einsatz auch wirklich gut überlegt hat und eine Antwort darauf hat, warum man das überhaupt tut.
Man sagt ja immer, dass Filmkomponisten, aber ich höre das bei Ihnen jetzt anders raus, oftmals so das letzte Glied in der Kette sind von Produzenten. Wenn da noch Geld übrig bleibt, dann geht das an die Filmkomponisten zum Schluss. Aber ich höre das jetzt anders raus. Haben Sie andere Erfahrungen gemacht?
Also es stimmt, wir sind im Herstellungsprozess, sind wir ziemlich am Ende zusammen mit den Tonleuten und dem Color Grading, also so technische Prozesse am Bild gibt es noch. Aber wir stehen am Ende in der sogenannten Postproduktion. Aber im Optimalfall heißt es nicht, dass wir erst am Ende dazukommen, sondern tatsächlich ist es bei mir mittlerweile so, dass ich von den Projekten schon relativ früh weiß, und ich steige nicht so gerne ein bei Anfragen, die sagen, ach, wir haben übrigens schon abgedreht und jetzt brauchen wir noch dringend einen Filmkomponisten. Da muss das, was ich dann angeboten bekomme, schon sehr gut sein, dass ich sage, okay, das finde ich interessant, da noch einzusteigen.
Filmmusik findet zunehmend mehr den Weg auch in Konzertsäle, hat auch eine ganz andere Dimension, also unabhängig vom Film, man wundert sich oft. Und eben durch diesen Einzug in Konzertsäle hält es eigentlich auch Einzug in die Klassikcharts. Da gibt es ja genügend Beispiele. Hat sich das verändert oder schreiben Komponisten schon mit dem Hintergedanken, was zu komponieren, was dann so gut ankommt beim Publikum?
Also das ist ein heikles Thema für mich, weil ich mich da immer unbeliebt mache bei meinen KollegInnen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Filmmusik überhaupt nichts im Konzertsaal zu tun hat oder zu suchen hat. Einfach aus dem Grund, weil Filmmusik für den Film geschrieben ist. Das ist eine ganz klare Ehe, die die Musik eingeht mit dem Film, also mit dem bewegten Bild. Und deshalb auch ganz anders funktioniert. Und natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es großartige Filmmusiken. Also gerade wenn ich an ein bisschen frühere Zeiten denke, Nino Rota oder Schostakowitsch. Also natürlich gibt es Musiken, die im Film eingesetzt wurden, die man sehr gut im Konzertsaal hören kann. Aber ich würde doch sagen, die große Mehrheit der Filmmusik brauche ich ehrlich gesagt nicht im Konzertsaal. Und ich habe auch ein bisschen ein Problem damit, dass man das zu der Klassik zählt, denn die Klassik wird, wie soll ich sagen, aus einer Not heraus, dieser Begriff wird immer mehr ausgehöhlt, weil die Klassik selber sich in diese entweder Beethoven oder zeitgenössische Musik aufgespalten hat und da ist so ein Mittelraum und den versucht man jetzt zu füllen.
Es ist interessant, dass Sie die beiden Namen genannt haben, Nino Rota und Dmitri Schostakowitsch, weil beide haben ja eine klassische Kompositionsausbildung. Und Sie auch, Sie sind ja nicht nur, sage ich, Filmkomponist, Sie sind ja auch Komponist für das Konzertleben und für die Opernbühne. Das sind für mich ja zwei verschiedene Ansätze. Sehen Sie das auch so? Unterscheiden Sie da schon und trennen Sie da schon sehr? Oder gibt es Parameter, die eben für beide Genres anwendbar sind?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es Überschneidungen gibt. Das ist ein Punkt, den ich sehr genieße, dass ich zum Beispiel in meiner Konzertantenmusik doch immer relativ stark narrative Elemente habe, die man vielleicht tatsächlich auf den Film zurückführen könnte. Und andersrum habe ich bei der Filmmusik doch wahrscheinlich relativ oft eine gewisse Komplexität oder zumindest ein, wie soll ich sagen, die Präsenz von kompositorischem Handwerk, zumindest in manchen Beispielen. Aber das ist genau das, was ich so genieße daran, auf diesen unterschiedlichen Feldern arbeiten zu können und zu dürfen. Und das habe ich wirklich die letzten Jahre versucht, sehr beizubehalten und habe auch, es ist fast ein Sport geworden, zu verhindern, dass ich in eine dieser Schubladen gesteckt werde, was nicht so ganz einfach ist.
Sie komponieren wirklich für verschiedene Genres. Inwieweit wird von Anfang an der Raum mit in Kompositionen von Ihnen einbezogen, wenn ich jetzt an L'Inferno denke, eine der Ihrer vielen Kompositionen?
Ja, das Inferno war tatsächlich eine sehr spezielle Arbeit, nämlich eine Klanginstallation auf einem fahrenden Zug, der durch Graubünden fährt, durch Tunnel und über Brücken. Das war sicher eine der experimentellsten Sachen, die ich gemacht habe. Ansonsten würde ich behaupten, also die Frage nach den Räumen, am ehesten eigentlich bei meinen Arbeiten im Rahmen dieses Festivals Origin in der Schweiz, da gab es doch immer sehr experimentelle Projekte, also auch ein Ballett auf der Staumauer eines Stausees und oben auf dem Gipfel Tanztheater. Also das war immer ein bisschen aufregend und experimentell. Ansonsten bin ich doch meistens im Bereich des Films oder der Ballettbühne und der Konzertbühne unterwegs.
Sie haben ja zunächst Kontrabass studiert. Wann kam denn die Entscheidung für die Komposition?
Ja, die gab es eigentlich ein bisschen früher schon. Ich komme aus einem Musikerhaushalt und hatte schon als Jugendlicher eigentlich mehrere Interessen, wollte mal Tonmeister werden, dann wollte ich mal dirigieren und wollte eigentlich tatsächlich auch ein Doppelstudium beginnen an der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin mit Kontrabass und Dirigieren, habe dann aber erstmal Kontrabass angefangen und dann gab es dort einen ganz tollen Lehrer, der mich eigentlich so ein bisschen aufgegabelt hat und gesagt hat, Lorenz, willst du wirklich Bassist im Orchester werden oder hast du vielleicht noch andere Interessen? Und bei dem habe ich angefangen, Komposition zu studieren.
Und dann sind Sie nach München gegangen und auch nach London. Was haben Sie in London gelernt, was Sie vielleicht in Berlin und München nicht gelernt haben und umgekehrt?
Also diese Zeit in London war für mich eine ganz wichtige Zeit. Das war dort am Royal College. Einfach aufgrund des unglaublich hohen Niveaus an diesem College, in allen Unterrichtsfächern und auch der Ausstattung. Da gab es eine Musikbibliothek, die ich an keiner deutschen Hochschule, ehrlich gesagt, gesehen habe. Und es war auch nochmal stilistisch gesehen meine freieste und gleichzeitig auch vielleicht zeitgenössischste oder modernste Phase des Studiums. Das habe ich sehr genossen und da habe ich unglaublich viel mitgenommen.
Sie haben es gerade anklingen lassen. Sie sind Teil einer musikalischen Familie. Ihre Geschwister sind Musiker, Ihre Eltern Musikwissenschaftler. Inwieweit standen und stehen Sie immer noch im Austausch? Also ist Ihre Familie, sind das so die ersten Hörenden und die ersten Kritiker?
Also erste in dem Sinne, dass sie natürlich oft zu Premieren oder Uraufführungen von mir kommen, ja. Ich habe mit meinem Bruder relativ viel Austausch, auch während des Prozesses. Meine Schwester ist Geigenbauerin, mit der habe ich nicht ganz so viel, zumindest inhaltlich, im Austausch.
Aber sie spielt sich auch Geige, wenn sie Geigenbauerin ist.
Ja, absolut, sie spielt Geige und Bratsche. Ja, also sagen wir mal so, es gibt natürlich einen Austausch über die musikalischen Dinge, aber zum Beispiel ist es schon so, dass meine doch mittlerweile beide über 80-jährigen Eltern nicht jeden Film so spannend finden. Das kommt immer ein bisschen aufs Genre an und auf andere Projekte freuen sie sich dann mehr.
Gerade arbeiten Sie an einer Auftragskomposition des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und dessen Chefdirigent Sir Simon Rattle. Anfang Juli wird Ihr Werk dann zur Uraufführung kommen, Phone. Was dieses Werk so besonders macht, ist die Einbeziehung von Blasorchestern. Sie, Lorenz Dangl, Sie kommen aus Bayern. Haben Sie da schon mal einen einfacheren Zugang zu diesem Metier oder überhaupt zu diesen Blasorchestern?
Also auf der einen Seite würde ich schon sagen, dass ich deutlich mehr Berührungen hatte in meiner Kindheit und Jugend mit Blasmusik als jemand, der aus Kiel kommt. Wobei natürlich in Norddeutschland ja auch eine Blasmusiktradition existiert. Ja, ich würde schon sagen, dass ich da viel Berührung hatte. Auf der anderen Seite musste ich natürlich mich da ganz stark einarbeiten in diese ganze Welt und habe auch wahnsinnig viel gelernt in den letzten Monaten darüber, über die, den Reichtum und die Vielfalt dieser Tradition. Und das war ein sehr spannendes Projekt.
Wie kam es überhaupt zu diesem Auftrag?
Ja, wie so oft solche Aufträge entstehen, durch viele Zufälle und Glücksfälle. Man braucht ja im Leben auch manchmal Glück. Und zwar war es so, dass der Bayerische Rundfunk just zu der Zeit einen Komponisten gesucht hat, der ganz explizit nicht aus dem ganz zeitgenössischen, klassischen Bereich kommen sollte, sondern vielleicht eher aus dem Bereich der Filmmusik. Just zu der Zeit, als mein Ballett Schneesturm an der Bayerischen Staatsoper lief. Und da gab es dann einen kurzen Kontakt. Und darauf wurde ich dann angefragt vom Bayerischen Rundfunk. Habe dann dort Partituren und Musiken hingeschickt, die Sir Simon Rattle sich dann angeschaut hat. Und dann habe ich 10 Tage später eine positive Nachricht bekommen.
Und wie offen ist so ein Symphonieorchester und dessen Chefdirigent gegenüber traditionellen Blasorchestern?
Die freuen sich alle unglaublich auf das Projekt. Das war sehr schön zu sehen. Letztes Jahr schon im Sommer war das, da war ich in München und hatte einige der Orchestermusiker kennengelernt. Und diese Idee ist ja ursprünglich, soweit ich weiß, von Sir Simon Rattle selber. Also diese Begegnung zwischen Münchner Hochkultur und bayerischer Musiktradition. Und vor allem natürlich die Bläser aus dem Orchester haben sich da sehr drüber gefreut. Aber es war eben eine ganz schöne Geschichte. Es wird ja im zweiten Teil des Konzerts wird ein Stück von Berlioz gespielt und da sind eigentlich keine Streicher besetzt. Und deswegen wollte Sir Simon Rattle es eigentlich ohne Streicher machen. Daraufhin haben die Streicher des Orchesters aber protestiert und gesagt, sie gehören auch zum Orchester und sie möchten in meinem Stück, wo ja diese Ensembles quasi repräsentiert werden, möchten sie auch dabei sein. Und dann hat Sir Simon Rattle gesagt, na gut, dann nehmen wir die Streicher auch mit.
Und da hatten Sie schon angefangen, ohne Streicher zu komponieren?
Nein, nein, da hatte ich noch nicht angefangen, das war noch vorher.
Ein Filmkomponist stellt man sich immer vor, der arbeitet hinter meterhohen Anlagen. Muss ich mir vorstellen, Sie komponieren auch klassisch noch mit Bleistift und 5 Notenlinien und System?
Ja, auf jeden Fall. Da bin ich lustigerweise, obwohl ich ja durch die Filmmusik durchaus mit sehr viel Technik zu tun habe, bin ich beim Schreiben von Konzertantenwerken sehr traditionell. Also ich schreibe wirklich mit Bleistift und auf dem Papier. Jetzt bei diesem Werk für den Bayerischen Rundfunk musste ich das zum ersten Mal tatsächlich aufgeben und hatte so ein Mischsystem, weil diese Besetzung mit 293 Musikern nicht auf ein Notenblatt geht. Das heißt, ich hätte auf einem A1-Papier, ich hätte es gar nicht untergebracht und deswegen musste ich quasi in dieser Hybrid-Version arbeiten.
Lorenz Dangl, wie läuft ein Filmkomponist durch die Welt, durch die Straßen? Haben Sie zu bestimmten Alltagssituationen dann auch die passende Musik im Kopf?
Nein. Nein, also natürlich ist es so, dass man als, glaube ich, als Musiker generell vielleicht ein bisschen genauere Ohren hat und manchmal an irgendwelchen Orten ist, die klanglich interessant sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig Musik in meinem Kopf habe. Naja, schon oft, aber ich glaube, es ist in vielen Momenten deutlich profaner und auch einfach harte Arbeit und nicht, ich tänzel nicht durch die Straßen und pfeife ständig neue Melodien, sondern im Gegenteil, es ist zum Beispiel auch so, dass ich während Arbeitsphasen ganz schlecht andere Musik hören kann. Also ich kann, wenn ich wirklich drin bin in meinen Projekten, kann ich relativ schlecht in Konzerte gehen, weil ich einfach in meinem eigenen Musikkopf bin und wenn ich dann andere Musik höre, werde ich entweder depressiv, weil ich das Gefühl habe, was will denn ich noch mit meiner Musik? Oder es lenkt mich ab.
Das ist aber heute schwer, noch einen Ort der Stille zu finden. Wir werden ja überall beballert mit Musik, egal wo man hinkommt.
Ja, das ist wohl so. Ja, da versuche ich mich durchzuschlängeln.
Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch zu meiner abschließenden Frage, aber dennoch, wie würde sich denn der Soundtrack Ihres Lebens anhören?
Das ist eine Frage, über die habe ich noch nie nachgedacht. Ich hoffe vielfältig. Ich glaube, der Soundtrack zu meinem Leben hat viele verschiedene Momente und Facetten und alle davon schätze ich gleichermaßen.
Danke ich Ihnen sehr für das Gespräch für heute Abend. Toi, toi, toi für die Verleihung des Deutschen Filmpreises, dass Sie den Preis abräumen und für die Uraufführung dann im Juli auch Gutes gelingen. Toi, toi, toi. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
MDR Klassik.